Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, heute habe ich ein sehr bekanntes, auch durchaus prominentes Gesicht aus und Name aus unserer Branche zu Gast, Stefan Schenkelberg aus dem schönen Westerwald. Ja, und mit so wichtigen Gesprächspartnern kann man nur wichtige Themen aufgreifen. Ich freue mich, Stefan, dass du dabei bist und wir uns um ein Thema kümmern, ja, was auch Steuerberater nicht nur als eigene Kanzleipraxis bewegt, sondern ja insgesamt auch auf der Kundenseite. Unser Thema heute: Vergütung, mehr als nur der Austausch von Geld. Ja, Stefan, schön, dass du dabei bist. Ich habe gesagt, viele kennen dich schon in der Branche. Du bist auch sehr aktiv in Form von Seminaren, Webinaren, engagierst dich ja auch in einem größeren Kooperationsverbund. Aber ich glaube, alle kennen dich noch nicht und deswegen wäre es für alle Zuhörer und Zuhörer wichtig, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Eine kurze Vorstellung von deiner Person und deiner Kanzlei wäre sehr schön.
Ja, hallo Uwe. Erstmal auch von meiner Seite aus ganz vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Freut mich sehr. Kurz zu meiner Person. Ich bin 42 Jahre alt, Steuerberater, Inhaber der SBS Schenkelberg mit Sitz in Herschbach, wie du schon sagtest, im wunderschönen Westerwald. Das liegt, wenn man eine Linie zieht zwischen Köln und Frankfurt, genau in der Mitte. Die nächstgrößere Stadt wäre Montebauer. Und ja, wir sind eine Steuerkanzlei. Wir haben 2014 begonnen als kleine Kanzlei mit 3 Mitarbeitern, sind jetzt zwischenzeitlich angewachsen auf circa 23 Köpfe. Und ja, was zeichnet uns aus? Wir arbeiten zu 98% digital. Die letzten 2% müssten wir auch noch schaffen. Und eine weitere Besonderheit ist, dass wir als Kanzlei uns auf 3 Branchen spezialisiert haben. Das ist Bauhandwerk, klassische Industrie und Großhandel, und alle anderen Branchen wie beispielsweise Gastro, Hotels, Ärzte, Heilberufe, aber auch E-Commerce sind nicht unsere Spezialität und werden deshalb nicht von uns betreut. Das zu dem Geschäftlichen, zum Privaten. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und bin leidenschaftlicher Fan des weltbesten Fußballvereins, der Eintracht aus Frankfurt. Das zu meiner Person.
Ja, vielen Dank. Also man sieht schon, doch mehr der Frankfurter Achse zugeneigt, zumindest schon mal sporttechnisch, als jetzt dem Kölner Raum. Aber klare Positionierung, auch was die Kanzlei anbelangt, das tun wir nicht. Ja, ihr habt euch ja nicht das erste Mal, und das führt uns ja wieder zusammen, für das exzellente Arbeitgeber-Siegel beworben, habt es auch erhalten. Macht das immer sehr gerne am Anfang, weil die Motivation doch unterschiedlich ist. Was hat denn jetzt SBS Schenkelberg, auch dich als Inhaber, dazu bewegt, an dem Wettbewerb teilzunehmen?
Ja, das ist relativ schnell beantwortet. Ich habe mir als Kanzleiinhaber immer vorgenommen, dass wir ein richtig guter Arbeitgeber sein wollen, weil ich der Meinung bin, dass Mitarbeiter das wichtigste Kriterium ist, um eine erfolgreiche Kanzlei aufzubauen. Und deshalb bilde ich mir ein, dass wir für unsere Mitarbeiter sehr gute Arbeitsbedingungen geschaffen haben und die Mitarbeiter bei uns glücklich sind. Aber das gilt es natürlich auch nach außen hin zu transportieren. Das heißt, andere Mitarbeiter, die noch woanders beschäftigt sind, auf uns aufmerksam zu machen. Und da ist aus meiner Sicht so ein Wettbewerb von Vorteil, um nach außen zu zeigen, Mensch, wir haben gute Arbeitsbedingungen. Das ist so der eine Punkt. Und zum anderen freuen wir uns natürlich auch immer noch über Anregungen. Wo läuft es bei uns noch nicht optimal? Was machen andere besser? Wo haben wir noch Optimierungspotenzial?
Ja, danke dafür. Ich denke, da bewegst du dich ja in einem guten Fahrwasser, weil der ein oder andere, ja, auch von Berufskollegen ja diese Rückmeldung gibt. Das ist ja auch eine Zielsetzung, die ganz klar auch durch das Siegel und den Wettbewerb verfolgt wird. Ein Thema, was wir auch im Rahmen des Arbeitgebersiegels beleuchten und zumindest mal aus unserer Erfahrung und unseren Einblicken immer größere Bedeutung gewinnt in der Steuerberatung, ist das geliebte Thema Vergütung. Mhm. Also das spielt sowohl für die Kanzleiinhaber als auch die Beschäftigten ja eine immer größere Rolle, wenn man auch die Fachbeiträge in den sozialen Medien, insbesondere gerade auch in Facebook, beobachtet. Ja, welche Veränderungen zu dem Thema nimmst du denn persönlich am Markt der Steuerberatung oder in der Steuerberatungswelt für dich wahr?
Ja, also was definitiv zutreffend ist und meines Erachtens auch richtig ist, ist, dass die Vergütung gerade in den letzten 3-4 Jahren doch stark angestiegen ist. Ja, also das sind, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, also es gibt bestimmt Kollegen, die haben da noch längere Erfahrung. In den letzten 3-4 Jahren ist mir das auch aufgefallen. Ich muss gleichwohl sagen, dass ich weiß gar nicht, ob die Vergütung eine immer größere Rolle spielt. Für mich ist die Vergütung eher so ein Hygienefaktor auch. Ja, das heißt, sie liegt aus meiner Sicht bei den Bewerbern, auch wenn die sozialen Medien was anderes teilweise suggerieren, es liegt nicht auf Platz 1 bei den Mitarbeitern, was die Wichtigkeit betrifft. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele andere Punkte, die in einer Kanzlei wichtig sind, Bedingungen, die ich schaffen kann, damit ich bestehende Mitarbeiter zum Bleiben bewegen kann. Das ist das Allerwichtigste. Und natürlich auch, um neue Mitarbeiter für mich zu begeistern. Ja, das sind Themen wie, wie sind die Arbeitskollegen? Sind die motiviert? Sind die sympathisch? Sind die teamfähig? Wie ist es mit dem Chef? Wie wertschätzend ist er? Wie sind meine Arbeitszeiten? Wie ist die Flexibilität? Vor allem auch, was sind die Mandanten, die ich betreuen muss? Sind das alles Schlamper oder sind das anspruchsvolle, sympathische, wertschätzende Unternehmen, für die ich arbeiten darf? Und das ist etwas, was wir gemerkt haben in den letzten Jahren, dass wir auch viele Bewerber hatten, deren Wunsch es gar nicht war, unbedingt war, mehr zu verdienen. Aber die wollten sich einfach wieder entwickeln. Die sind auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, ich bin happy, wenn ihr mir das Gleiche zahlen könnt, was ich bisher verdiene. Das ist offen gestanden nicht wenig. Aber ich weiß, das war Schmerzensgeld, weil ich hatte schon 2-3 Mal bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt. Und dann hat er mich mit mehr Geld geködert. Deswegen, ich weiß, bei euch ist es nicht so. Ich wäre vielleicht sogar unter Umständen bereit, für weniger zu arbeiten. Ja. Das ist nichts, was wir ausnutzen. Ich will damit nur sagen, Vergütung ist ein wichtiger Bestandteil für Mitarbeiter, aber es ist nicht immer der entscheidende.
Also ich kann nicht zustimmen, auch aus unserer Praxiserfahrung. Trotzdem, wenn ich dir nochmal nachhaken darf, Stefan, ist es schon so, dass man sagt, okay, bei der Regelung der Vergütung, gerade wenn man sich als Bewerber mit einer neuen Kanzlei wie jetzt euch auseinandersetzt, ist es ja eine Vertrags- und Verhandlungssituation. Ja. Wie gelingt es dir oder euch da auch mit den Mitarbeitern, ich habe jetzt bewusst mal in dem Begriff, in dieser Verhandlungssituation auch zum guten Ergebnis zu kommen, bei dem beide sich zufrieden zeigen?
Ja, das kann ich dir gerne sagen. Also es ist bei uns so, dass wir in einem Vorstellungsgespräch habe ich noch nie dem Mitarbeiter gesagt, was er verdient. Ja? Sondern es ist immer so, dass ich den Ball immer zum Mitarbeiter oder zum Bewerber rüber spiele und sage, Mensch, jetzt, ich sage jetzt mal Gretchenfrage, was möchtest du verdienen? Ja, und viele haben da auch klare Vorstellungen. Andere sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, könnt ihr nicht einen Vorschlag machen? Sage ich, nein, mach du einen Vorschlag. So, dann kommt der Vorschlag vom Bewerber und dann muss ich für mich nur noch entscheiden, bin ich der Meinung, dass ich diesem Mitarbeiter dieses Gehalt bezahlen kann? Ja, ich sage nicht, ist der Mitarbeiter es wert? Ich kann niemals einen Menschen, einen Mitarbeiter, einen Bewerber einen Wert zukommen lassen, sondern einfach nur, ist es für mich wirtschaftlich darstellbar, dieses Wunschgehalt, was er hat, zu bezahlen? Und vor allem, passt das auch ins Gehaltsgefüge mit meinen bestehenden Mitarbeitern rein? Und dann gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, es passt rein. Dann stimme ich dem Ganzen zu, wenn ich von dem Mitarbeiter überzeugt bin, oder ich bin der Meinung, es passt nicht das Gehalt, ja, dann sage ich ab, dann sage ich vielen Dank, ich bin mir sicher, woanders kannst du das verdienen, es passt bei uns ins Gehaltsgefüge nicht rein. Ja, was ich nicht mache, ja, du hast eben gesagt, Verhandlung, ich verhandle das Gehalt nicht, weil wenn jemand zu mir sagt, er möchte Beispiel 5.000 Euro im Monat verdienen, mach 4.000 raus, mach 3.000 raus, spielt gar keine Rolle, dann ist das seine Vorstellung. Und wenn ich jetzt mit ihm verhandle oder ihn versuche, auf ein niedrigeres Gehalt zu reduzieren, ja, dann sagt er vielleicht zu, weil er unbedingt zur SBS kommen möchte. Ich glaube aber, dass es ihn langfristig nicht glücklich macht. Ja, und damit habe ich dann auch nicht gewonnen, wenn ich da nach einem halben Jahr einen unzufriedenen Mitarbeiter habe, weil er insgeheim eigentlich mehr verdienen möchte. Ich aber der Meinung bin, dass ich es ihm nicht bezahlen kann. Deswegen verhandle ich nicht über das Gehalt. Ich nehme den Vorschlag des Mitarbeiters, ja, und sage ja oder nein. Einzige kleine Ausnahme ist, wenn eine geringfügige Abweichung vorliegt. Jemand möchte 4.000 verdienen und ich bin der Meinung, ich kann ihm nur 3,7 bezahlen. Ja, dann sage ich schon mal, okay, die 4.000 sind etwas mehr, als ich bezahlen möchte. Was ich dir anbieten kann, ist, wir fangen mit 3,7 an und nach Ablauf der Probezeit oder nach Ablauf eines Jahres können wir jetzt schon vertraglich die Gehaltserhöhung inkludieren. Ansonsten bin ich kein Freund von Verhandlungen. Entweder es passt oder es passt halt eben nicht.
Eine klare Kante, hätte ich jetzt gesagt. Ne?
Bitte?
Im positiven Sinne eine klare Kante, eine klare Positionierung als Arbeitgeber.
Ja, das Risiko ist ja, natürlich kann ich einem Mitarbeiter mehr bezahlen, ja, vielleicht mehr auch als der Marktwert ist. Das ist nicht das Problem. Also es wäre schlimm, wenn meine Kanzlei nicht so aufgestellt wäre. Natürlich kann ich einer Person 5.000 zahlen, obwohl sie vielleicht nur 4.000 wert ist. Ich kann es mir aber nicht leisten, allen 23 Köpfen 1.000 Euro mehr zu zahlen, als der Marktwert ist. Das kann meine Kanzlei wiederum nicht stemmen. Und du schaffst dir ganz, ganz viele Probleme, wenn du dein Gehaltsgefüge kaputt machst. Bei uns sind zwar die Gehälter geheim, ob die Mitarbeiter drüber reden, das weiß ich nicht. Der eine oder andere wird es bestimmt machen. Ja, sie sind zwar offiziell geheim, aber ich kann für mich sagen, wenn die Gehälter mal bei uns öffentlich werden sollten, warum auch immer, dann kann ich es mit gutem Gewissen vertreten, warum Mitarbeiter A aus meiner Sicht mehr verdient als Mitarbeiter B. Und dieses Gehaltsgefüge darfst du dir nicht kaputt machen. Ich habe ja eben gesagt, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Das gleiche Problem hast du im Fußball. Wenn du weißt, dass deiner, der in der Kabine neben dir sitzt, das Doppelte von dir verdient, obwohl er eine schlechtere oder nur die gleiche Leistung bringt, dann führt das zu Unzufriedenheit bei allen anderen. Und das darfst du dir mit einem überhöhten Gehalt nicht kaputt machen. Ist ein großes Problem.
Das lassen wir doch gerne und gut so stehen. Du hast gerade das Thema Entwicklung angesprochen, auch Marktveränderungen. Ja, wie wird sich das aus deiner Sicht, jetzt mal nicht nur auf die eigene Kanzlei gucken, weiterentwickeln die nächsten Jahre, auch mal mit dem Punkt dagegen gesetzt, wenn wir immer mehr über KI, ja, entfallende Aufgaben auf der Mitarbeiterebene sprechen, die durch Technik ersetzt wird. Du hast gerade die Tage auch dazu ein eigenes Webinar gemacht. Also wie ist da dein Blick drauf, auf das Thema Weiterentwicklung der Vergütung in der Steuerberatung oder im Steuerberatungsmarkt?
Spannende Frage, Uwe. Ich muss dazu sagen, ich bin erstens kein Zukunftsforscher. Und zweitens
habe ich Matthias Hawks.
Ja, und zweitens habe ich mit meinen Prognosen in der Vergangenheit meist daneben gelegen. Ja, ich habe schon vor 8 Jahren gesagt, lieber Mandant, wenn der Mandant gesagt hat, Mensch, das ist aber teuer, die FIBU, dann habe ich gesagt, damals war ich noch nicht ganz so selbstbewusst, wie ich es heute bin. Damals habe ich noch gesagt, ja, ich weiß, ist mehr, als du bisher bezahlst, aber geh mal davon aus, in 3 Jahren beträgt wahrscheinlich die Buchhaltungsgebühr nur noch die Hälfte, weil es sind so viele tolle Softwareprogramme da draußen wie Smack.io, Candies, bla bla bla. Und dann wird die FIBU in Zukunft so einfach sein, dass das Honorar nur noch die Hälfte beträgt. Ja. Jetzt 6 Jahre später kann ich sagen, das Honorar beträgt das Doppelte. Ja, das heißt, trotz Automatisierung ist es nicht gelungen, die Arbeitszeit deutlich zu reduzieren. Es ist punktuell passiert, aber es wurde einfach auch komplexer. Ja. So, also das zu meinen Prognosen. In der Vergangenheit habe ich daneben gelegen. Ich wage trotzdem eine Prognose und meine Prognose ist die folgende. Es wird sich auch auf dem Mitarbeitermarkt so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, dass die Mitarbeiter, die nur sehr einfache Tätigkeiten ausüben, die, ich sag mal, wirklich in der Finanzbuchhaltung stupide Kreditoren und Debitoren einbuchen, ohne sich Gedanken zu machen und jede fünfte Buchung auf zu klärende Posten buchen, dass diese Mitarbeiter es in Zukunft schwerer haben werden, auch ein adäquates Gehalt zu bekommen. Ich glaube aber, dass die richtig guten Mitarbeiter, ja, die auch tolle IT-Kenntnisse mitbringen oder ein sehr hohes fachliches Wissen mitbringen oder aber auch eine sehr starke kommunikative Komponente haben oder sich gut organisieren können und damit auch die Mandanten gut betreuen können. Ich glaube, dass diese guten Mitarbeiter in Zukunft überproportional stark von Gehaltssteigerungen profitieren werden, weil auch diese KI, die muss bedient werden. Und auch die Ergebnisse, die die KI ausspuckt, die müssen in einem Vier-Augen-Prinzip überprüft werden. Und das schaffe ich nur mit einer gewissen Erfahrung, mit einem gewissen Intellekt, mit einem gewissen Ehrgeiz. Und deshalb ist meine Prognose, die Gehälter werden weiter auseinandergehen. Die richtig guten Kräfte oder die guten Kräfte werden sehr, sehr gut verdienen. Und die einfachen Kräfte wird schwierig, weil die Arbeit in der Tat immer mehr durch die künstliche Intelligenz ersetzt wird. Wir können ja mal uns einen Reminder setzen für in 3 Jahren, Uwe, und dann überprüfen wir mal die Richtigkeit meiner Aussage.
Okay, die Wiedervorlage ist beiderseits angelegt, wenn ich das mal so als Vereinbarung zwischen uns jetzt treffen darf. Wir haben ja Zuhörer dabei, die kommen bestimmt nochmal drauf zurück. Aber ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema, wenn du gestattest, das war ja eine klare Aussage. Ich glaube, wir sprechen auch sehr stark die ganze Zeit über das Grundgehalt, was ja auch aus unserer Beobachtung, aus unserer Feststellung einfach festzustellen ist, dass auch das Thema Benefits, also Zusatzleistungen, wird dann immer gerne der Obstkorb genannt, auch zunimmt im Umfang als Ergänzung auch der Grundvergütung. Wo liegt denn da, wenn du mal zurückblickst jetzt auf deine letzten 10 Jahre, wo liegt denn da eine Herausforderung oder Besonderheiten, wenn man auf die Entwicklung der Benefits guckt?
Ja, also in der Tat hat sich da auch einiges getan. Und das ist auch das, was ich aus Gesprächen mit anderen Kollegen immer wieder heraushöre. Du hast ja eben schon gesagt, ich bin ja in dem Netzwerk drin, dem DITAX-Netzwerk. Und da treffen wir uns auch nächste Woche wieder in Rostock 3 Tage zum Partnertreffen. Da werden auch diese Punkte immer besprochen. Und ich bin mir sicher, dass viele der Zuhörer, die jetzt gerade dabei sind, Ähnliches berichten können. Also in der Tat, vor 10 Jahren gab es so das Grundgehalt und dann gab es vielleicht noch den 40 € oder 44 € Sachgutschein. Und vielleicht noch die Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte. Das waren so die beiden klassischen Netto-Entgeltoptimierungen. Ja, wenn man jetzt mal guckt, was ist alles dazugekommen, daraus alleine könnten wir ja ein Webinar halten oder einen Podcast halten, lieber Uwe. Klassiker sind natürlich die betriebliche Altersvorsorge, weitere Bestandteile der Netto-Entgeltoptimierung. Aber was ist in letzter Zeit viel mehr dazugekommen? Wir haben jetzt beispielsweise die betriebliche Krankenversicherung eingeführt mit Beginn diesen Jahres. Ja, das ist bei vielen Mitarbeitern sehr gut angekommen. Bei allen glaube ich nicht. Ja, keiner hat sich gewehrt, aber sage ich gleich was zu. Wir haben seit diesem Jahr 2-mal im Monat Physiotherapie. Ja, das heißt, es kommt ein Physiotherapeut, fragt, Mensch, wo drückt der Schuh oder wo zwickt es gerade in der Wade? Und dann bekommt derjenige eine individuelle Gesundheitsleistung. Ja, und was natürlich stark zugenommen hat die letzten 3 Jahre, ist das Thema Homeoffice. Wir hatten das zwar schon länger gehabt, aber es wird vermehrt angefragt, wobei die wenigsten Mitarbeiter, obwohl sie es dürften, mehr als einen Tag die Woche in Anspruch nehmen. Also bei uns kommen viele trotzdem gerne in die Kanzlei. E-Bike ist ein Riesenthema geworden, oder vermehrt ein Thema geworden. Du sprachst, was sind die Herausforderungen? Uwe, die Herausforderung ist, diese genannten Bestandteile gerade. Nicht jeder dieser Bestandteile passt zu jedem Mitarbeiter. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin gehabt. Wir waren gemeinsam auf dem Weg zum Mandanten. An der Stelle lieben Gruß an die Susanne. Ja, und die Susanne sagte zu mir, ja, E-Bike, Stefan, ganz nett, aber ganz ehrlich, bevor du mir jetzt ein E-Bike stellst, würde ich mit dir gerne über mehr Kohle reden. Ja, klares Statement. Ja, weil sie sagt, ein E-Bike gibt mir jetzt nicht so den Mehrwert. Und der Nächste sagt, nee, bei mir ist es aber gerade das E-Bike. Und der, ja, also das ist ganz unterschiedlich. Genauso die betriebliche Krankenversicherung. Ich kenne ein paar Mitarbeiter, die haben gesagt, Mensch, das finden sie so toll. Aufgrund von Vorerkrankungen wären sie sonst in keine, hätten sie keine private Zusatzversicherung mehr bekommen für Chefarzt und Zweibettzimmer, ja, oder auch Zahnvorsorge wäre ansonsten nicht gegangen. Die waren dankbar, während andere gesagt haben, jo, nice to have, aber ganz ehrlich, über 2 Tage mehr Urlaub hätten wir vielleicht sogar mehr gegeben. Ja, also wir müssen uns davon frei machen, und das ist auch das, was ich von anderen höre. Wenn du 20 Mitarbeiter hast oder 10 oder 50 oder 100, nicht jedem passt das Gleiche. Und ja, das ist dann teilweise auch einfach ein Angebot, was man bringen muss, und dass man auch als Arbeitgeber eine gewisse Flexibilität mitbringt, dass man das anbietet, was für den Mitarbeiter das Richtige ist. Ja.
Dem Zusammenhang, du hast ja das Thema Vielfalt schon gerade wunderbar angesprochen. Das ist auch unsere Erfahrung, dass man sich immer wieder wundert bei Auswertungen, wenn man das mal analysieren von unserer Seite aus, dass da ja doch ganz unterschiedliche Nutzungsgrade sind. Auf der anderen Seite ist ja die Frage auch, wie administriere ich das? Also ich bin jetzt mal, ja, in auch Kanzleien mal 50 oder 100 Mitarbeiter plus, dann ist das ja auch eine Menge an Arbeit, das dann zu unterstützen. Gibt es aus deiner Sicht, du bist ja einmal auch vorne, was Technik anbelangt, neben so Tools wie Splendid oder andere, auch neue Entwicklungen, die das nochmal aktiv unterstützen? Also wenn eine Kanzlei, die uns jetzt gerade zuhört, sagt, das Thema ist interessant, aber ich suche nochmal nach einem richtig coolen oder neuartigen Tool. Hast du da noch eine Empfehlung an den Berufsstand?
Ich habe offen gestanden, bei unserer Mitarbeiteranzahl sind wir bisher noch ganz gut ohne zusätzliche Software ausgekommen. Also wir haben auch, du hast gerade gesagt, Spendit, wir haben die Giftcard, aber das ist ja das gleiche in grün, ja, behaupte ich jetzt mal. Die haben wir auch im Einsatz, weil es uns das etwas erleichtert hat, was so diese monatlichen Gutscheine betrifft. Ansonsten andere Lösungen, die es am Markt gibt, wo ich auch aus dem DITAX-Netzwerk Positives gehört habe, ist natürlich zum einen Personio, ja. Und zum anderen die Lösung von Mario Tutas, PointChamp, die auch gerade in der Steuerberaterbranche bei dem Thema Mitarbeiterführung, Verwaltung sehr gut unterstützt. Eigene Erfahrungen mit diesen beiden Programmen haben wir allerdings bisher noch nicht gesammelt, und deswegen kann ich das nur als Anregung geben, aber keine direkte Empfehlung aussprechen.
Als würden wir uns die Pässe jetzt im Mittelfeld zuspielen, wenn ich das so deine Fußballaffinität folgen nochmal so sagen darf. Du hast ja nochmal ein wichtiges Stichwort gemacht, was immer unsere Erfahrung ist. Ein imaginärer Vergütungsbestandteil ist ja auch die Qualität der Führung, der Führungsleistung. Und das ist ja ein wichtiger Punkt auch für das Thema Mitarbeiterbindung. Wie ist da dein Blick auf das Thema? Ja, Führung ist auch ein Teil oder gute Führung ist auch ein Teil von Vergütung. Wie stehst du
Ja.
zu so einer Aussage?
Ja, ich glaube also ich stimme der Aussage zu. Ja, ich glaube, für mich als Kanzleienhaber ist das Thema Führung das Wichtigste. Ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Unsere Mitarbeiter sind das wichtigste Gut. Und ich sage auch jedem meiner Mandanten, meine Mitarbeiter sind mir wichtiger als du. Ja, und dann gucken mich manche mit großen Augen an, und dann sage ich, ja, und ich empfehle dir, dass du es genauso machst. Ja, weil wenn du gute Mitarbeiter hast, ja, wenn du richtig exzellente, tolle Mitarbeiter hast, dann kannst du dich als Unternehmer eigentlich nicht dagegen wehren, erfolgreich zu sein. Es sei denn, du bist in der komplett falschen Branche unterwegs. Ja, aber gerade auch in der Steuerberatung, wenn du gute Mitarbeiter hast, ja, da kannst du dich doch fast nicht so dumm anstellen, dass du nicht erfolgreich bist. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so provokativ das sage. Ja, aber dann muss ich doch auch meinen Mitarbeitern was bieten, damit die guten Mitarbeiter zu uns kommen. Weil eins ist doch klar: Die Mitarbeiter, die ich mir wünsche, und auch die Mitarbeiter, die Zuhörer sich wünschen, die gerade dabei sind, das sind doch alles Mitarbeiter, die woanders gerade tätig sind. Da ist doch keiner dabei, der gerade jobsuchend ist, weil er nichts hat. Also muss ich doch was bieten, was es woanders nicht gibt. Und gute Mitarbeiter, die wir suchen, die wollen eine gute Führung haben. Gute Mitarbeiter wollen sich entwickeln. Und deshalb ist das Thema Führung für einen Kanzleileiter eins, wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt. Ja. Weil es gibt ja auch den bekannten Spruch, ja, Mitarbeiter kommen wegen der Firma und gehen wegen des Vorgesetzten. Ja. Dem stimme ich auch zu, wobei ich sogar glaube, dass es in der Steuerberaterbranche sogar so ist, dass die Mitarbeiter kommen wegen des Inhabers und gehen wegen des Inhabers. Ja, zumindest in den kleineren Kanzleien bis, ich sage jetzt mal, 30 Mitarbeitern, wo jetzt vielleicht noch nicht so viele Zwischenebenen sind. Ja. Und deshalb ist Führung die wichtigste Aufgabe, weil gute Mitarbeiter wollen sich entwickeln, wollen geführt werden, wollen vorankommen und dafür ist eine Führungskraft wichtig. Und lass mich dazu vielleicht noch eins ausführen. Für uns Kanzleienhaber ist die Zeit natürlich trotzdem auch begrenzt. Ja, wir haben gerade in unseren Strukturen bis 30, 40, 50 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter, sind wir natürlich auch noch in vielen anderen Gebieten außerhalb der Führung gefordert. Ja, sei es die Mandatsakquise, die Mandatsbetreuung, die fachliche Arbeit und so weiter. Aber wenn ich mir überlege als Kanzleileitung, was ist besser, Mandatsarbeit zu machen oder Mitarbeiterführung? Weil irgendwie muss ich ja meine 40 oder 50 Stunden die Woche, die ich arbeiten möchte, auch wenn es 70 sind, ich muss sie irgendwo herholen. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich 200 Stunden beispielsweise zur Verfügung habe und ich überlege mir jetzt, mache ich Mandatsarbeit oder Führung, stecke ich diese 200 Stunden in die Mandatsarbeit, dann nehme meinetwegen einen Stundensatz von 250 €. Dann bedeutet das, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dass das ein Mehrumsatz ist von 50.000 €. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Steuerberater überhaupt einen Stundensatz von 250 € durchgesetzt bekommen. Ja, aber 200 Stunden sind 50.000 Umsatz. Wenn ich die 200 Stunden aber alternativ in meine Mitarbeiter investiere, ja, und ich schaffe es nur, jeden Mitarbeiter um 10% besser zu machen, ja, und ich schaffe es nur, dass jeder Mitarbeiter 10.000 € mehr Umsatz macht. Und ich multipliziere das Ganze mal 15 Mitarbeiter. Ja, dann ist das doch eigentlich ein ganz einfaches Rechenexempel, was für mich die sinnvollere Tätigkeit ist. Plus, wenn ich meine Mitarbeiter besser mache, dann habe ich doch endlich auch als Kanzleileitung mal die Chance, auch eine 40-Stunden-Woche zu realisieren, weil ich nicht immer für alles direkt gefragt werden muss. Ich bin in der Lage, Urlaub zu machen. Ich konnte mir dieses Jahr, war jetzt relativ viel, ich glaube, wir waren circa 9 Wochen nicht in der Kanzlei gewesen, war dieses Jahr etwas mehr als sonst, hatten einen längeren Urlaub im Sommer. Und das alles hat prima funktioniert. Es war kein Riesenberg an Arbeit dort vorhanden, als ich zurückkam. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Früchte dessen sind, dass wir in die letzten Jahre meine Kollegin, Mitgesellschafterin und ich sehr, sehr viel Zeit in die Führung investiert haben und es einfach geschafft haben, richtig, richtig tolle Mitarbeiter nicht nur für uns zu gewinnen, sondern sie bei uns zu noch besseren Mitarbeitern zu machen und dort eine hohe Mitarbeitertreue zu haben. Entschuldigung, ich habe ein bisschen weiter ausgeholt. Uwe, seh es mir nach. Aber du merkst, es ist
Es
eine
kam aus dem
Herzensangelegenheit.
Herzen, Stefan,
Ja.
das hörte man ja ganz deutlich. Ja, und ein Überzeugungstäter in puncto Führung, hätte ich jetzt von außen so gesagt. Ist es ja, also mich freut es auch, nochmal ein klares Statement. Aber würde ja noch eine kleine Schlussfrage stellen wollen,
Bitte.
zu unserem guten Austausch heute, weil du immer jemand bist, der auch über den Tellerrand hinausguckt, wenn ich das sagen, auch gedanklich über den Tellerrand hinausguckt. Was bräuchte es noch an mehr Offenheit oder vielleicht auch an Innovationen zu unserem Kernthema Vergütung in der Branche? Also wo man nochmal ganz andere Wege denkt, die vielleicht auch schon in anderen Branchen Usus sind, aber in der Steuerberatungsbranche noch gar keinen so großen Raum einnehmen. Hast du da eine
Uwe,
Empfehlung?
also zum Thema Vergütung selbst nicht. Zum Thema Selbstvergütung selbst nicht. Es gibt Kanzleien, die legen Vergütungen offen. Ja, es gibt Kanzleien, die ich kenne, da bestimmen sogar die Kollegen, wie die Vergütung eines neuen Mitarbeiters sein soll. Es gibt Kanzleien, die haben eine ganz starke Fixierung am Umsatz. Das sind alles Sachen, die haben wir nicht. Wir haben es aber bisher auch nicht gebraucht. Ich würde es ganz anders sehen, oder nicht ganz anders sehen. Ich, Uwe, habe folgenden Leitsatz, mit dem ich versuche, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen. Und mein Leitsatz ist es, meine Hauptaufgabe als Kanzleileitung ist es, den Mitarbeitern, die ich habe, es so schwer wie möglich zu machen, unsere Kanzlei zu verlassen. Weil ich weiß, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns ist, Wenn der 10 Bewerbungen schreibt, kriegt er woanders 15 Zusagen. Und jeder Mitarbeiter, den ich habe, der findet auch mindestens eine Kanzlei, wo er mehr verdient als bei mir. Das ist so. Es gibt immer einen, der noch mehr zahlt. Ja? Aber meine Aufgabe, Uwe, ist es, den Mitarbeitern in der Gesamtheit es so schwer wie möglich zu machen, unsere Kanzlei zu verlassen. Und wenn mir das gelingt, dann schaue ich auch optimistisch in die Zukunft. Auch und gerade wenn die Vergütung steigt, habe ich persönlich damit kein Problem.
Ein wunderbares Schlusswort, weil ich sagen, da, du hast mir so leicht gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen. Also du kannst nicht nur schwer, du kannst auch leicht. Also vielen Dank dafür, für ja, einen sehr persönlichen Austausch. Denke, deine Berufskollegen kann eine Reihe von Impulsen mitnehmen. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, das ist nicht mein Weg, aber du hast ja keinen vorgezeichnet, sondern sehr persönlich deinen beschrieben. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite.
Uwe, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich dabei sein durfte und an die Kollegen. Ich freue mich immer über einen Austausch. Das heißt, wenn jemand sagt, das findet er klasse oder Stefan, dem widerspreche ich. Ihr findet mich online, kontaktiert mich. Ich freue mich immer wieder mit Berufskollegen, Sachen kritisch, kontrovers oder auch einfach wertschätzend zu diskutieren. Vielen Dank.
Danke.